Das ist der Trailrunning Podcast und ihr hört Trailtypen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 112 des Trailrunning Podcast. Wie ihr es im Intro gehört habt, habe ich mir heute mal wieder einen Gast eingeladen hier in diesen kleinen Podcast. Und wie soll das auch anders sein? Mein Gast ist wieder deutlich schneller als ich. Da habe ich mich auch schon dran gewöhnt mittlerweile. Und ja, auf Empfehlung kommt dieser Gast hier in den Podcast. Ist ein Hörerwunsch. Sage ich einfach mal dazu. Dankeschön schon mal im Vorhinein. Deswegen immer gern willkommen. Interview, Gast, Vorschläge. Und ja, mein Gast läuft schon, wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt, sie läuft schon seit ihrer Kindheit immer mal wieder, beziehungsweise war dort auch im Verein, Leichtathletikverein. Das erklärt vielleicht auch, warum sie schneller ist als ich, denn so als Späteinsteiger und ohne Ausbildung, sage ich mal, in der Leichtathletik tut man sich dann doch ein bisschen schwerer. Ich mach's kurz. Mein Gast heißt Suse Spannheimer. Ich denke, der eine oder andere wird sie kennen. Hallo Suse.
Hallo Sascha, ich grüße dich.
Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
Das ist gut. Das freut mich ebenfalls. Wenn du dich freust, dann ist schon die halbe Miete hier in diesem Podcast. Ja, du bist empfohlen worden von einer Hörerin, die dir schon eine ganze Weile in den sozialen Medien folgt und mir sagte, Sascha, du willst doch immer mehr Frauen im Podcast haben. Und ich habe hier eine echt spannende Frau entdeckt, die mit Sicherheit ganz, ganz viel zu erzählen hat. Und das lasse ich mir natürlich dann nicht zweimal sagen. Dann haben wir kurz Kontakt aufgenommen. Dann ging es relativ fix. Und jetzt bist du hier.
Ja.
So ungefähr, ne?
Genau, so ungefähr.
Ja. Erzähl, du warst gerade Luft geholt.
Genau, nee, also es freut mich auf jeden Fall mega, dass ich dabei sein darf. Ich finde alle Frauen cool, die laufen, und auch alle Frauen finde ich auch cool, die nicht laufen. Und es freut mich natürlich, dass da eben das auch kam, dass ich da vorgeschlagen wurde, weil es ein großes Anliegen von mir ist, Frauen zu inspirieren, rauszugehen, laufen zu gehen, auf die Trails zu gehen. Und es ist immer schön, wenn man weiß, dass es auch ankommt oder da so ein bisschen Rückmeldung kommt. Genau.
Ja, das finde ich auch. Also gerade im Laufsport, in dem wir uns ja jetzt hier befinden, in den Medien werden Frauen leider, also auch so aus meiner Sicht, ganz oft einfach ignoriert. Es wird immer der Gesamtsieger genannt. Gerade bei den kurzen Distanzen ist das ja meistens eher der Mann, sage ich jetzt mal, so unterm Strich. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Frauen, die noch schneller sind als Männer. Aber es wird meistens der Wert gelegt auf den Ersten, ne, auf den Gesamtsieger. Und alle anderen Leistungen zählen dann irgendwie scheinbar oftmals gar nicht. Was ich sehr, sehr schade finde. Wie siehst du das? Wie ist das bei dir, dein Empfinden?
Also ich glaube, dass es unheimlich starke Trailrunnerinnen gibt und auch richtig tolle Läuferinnen da draußen. Und dass denen vielleicht manchmal, dass man die einfach dazu ermutigen kann, das einfach auch zu machen und das auch zu leben. Und ich glaube schon, dass es man manchmal ein bisschen schwieriger hat als Frau, sich für den Sport zu begeistern und auch sich das zuzugestehen oder auch den Support zu bekommen, vielleicht von anderen, dass man sich das traut oder dass man rausgeht und ja einfach auch mutig ist oder Trails läuft. Das ist ja vielleicht auch manchmal was, wo man ja Angst davor hat oder auch was Männern eher zugetraut wird, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass das Geschlecht einen daran hindern sollte. Aber doch sehe ich es auch so ein bisschen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sich da total viel ändert und dass da auch ein Wandel da ist. Und dass die Männer da auf jeden Fall auch eine Schippe drauflegen müssen, damit sie auch weiterhin mit den Frauen mithalten können. Also sie ist eigentlich ganz gut. Genau.
Ja, gerade wenn wir jetzt dann später so in die längeren Distanzen gehen, ich sag mal, je länger die Distanz wird, desto schwieriger tun sich die schnellen Männer, den Frauen hinterherzukommen.
Genau.
Ja.
Und es ist auch total spannend, dass sich das gerade bei den längeren Distanzen dann irgendwie auch anfängt zu drehen. Finde ich auch spannend, ob das da vielleicht was damit zu tun hat, weil man ja dann auch an so eine Schmerzgrenze kommt. Und habe ich auch schon einen Bericht darüber gelesen, dass es oft so ist, dass Frauen das einerseits vielleicht gewohnt sind, Schmerz besser auszuhalten. Das ist natürlich auch die Frage, ob das gut ist. Und andererseits sich dadurch auch ganz gut da durchkämpfen können, weil gerade bei den langen Distanzen dreht sich das ja dann manchmal auch mit den Erstplatzierungen. Mhm. Und ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Und ich bin auf jeden Fall auch schon auf die ein oder anderen Vorurteile, was Frauen und Laufen angeht, gestoßen die letzten Jahre. Aber ja, ich glaube, es gehört auch dazu, dass man da dann entweder dagegen hält oder das abprallen lässt oder ja, sich seinen Teil denkt. So.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich überlegt, also das soll jetzt heute, glaube ich, nicht so das Hauptthema sein, aber wie lange Frauen Marathon laufen dürfen, in Anführungsstrichen, wie lange das oder wie kurz das erst bekannt ist, dass das dem Frauenkörper nicht schadet, dass er es überstehen kann, 42 Kilometer zu laufen, diese sinnlosen Vorurteile, die sich mit Sicherheit auch noch bei manchen Männern in den Köpfen befinden.
Ja,
und das erstaunt mich immer wieder.
Total. Also ich habe 2018 bin ich in Boston den Marathon gelaufen. Auch ein Grund war eben, dass ich, der stand einfach auf meiner Liste, weil ich gesagt habe, das ist so einer der Marathons, in denen es, der ja auch total von Frauen geprägt wurde, weil da ja eben die erste Frau auch ihren ersten Marathon gelaufen ist. Und 2018 war es so, dass es da extrem kalt war und extrem nass. Und es war wirklich so, dass als ich im Ziel angekommen bin, habe ich gesagt, wenn das mein erster Marathon gewesen wäre, würde ich nie wieder einen laufen, weil er so hart war. Und da habe ich danach auch in der New York Times gelesen, dass es total spannend ist, wenn man sich die Abbrecherquote anschaut, dass es viel mehr Frauen ins Ziel geschafft haben als Männer, weil die Bedingungen wirklich an dem Tag so grottenschlecht waren, dass einfach unheimlich viele Läufer abgebrochen haben. Und das ist natürlich auch total spannend, wenn man sich solche Zahlen dann anguckt. Ja, oder mein erster Traillauf, der war auch 2018, das war der Maintal Ultra Trail, direkt hier ums Eck. Den bin ich damals quasi spontan gelaufen. Und da war es auch so, dass ich am Tag vorher dort angekommen bin und ich war davor noch in einem Sportgeschäft und habe mir meinen ersten Trail-Rucksack geholt, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was man so braucht. Und da stand dann ja Pflichtausrüstung, Trail-Rucksack und so eine Flasche und was weiß ich. Und dann bin ich freitags hin, habe mich angemeldet und hatte dann diesen Rucksack dabei und bin dann zu so einem Läufer und habe gesagt, ja, wie läuft denn das dann ab? Und wie funktioniert denn eigentlich dieses Tricksystem, weil ich wirklich noch überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und ja, da war es aber auf jeden Fall auch so, dass der mich dann so gemustert hat und ich halt so als kleines, blondes Mädchen so vor ihm stand mit diesem riesen Trickrucksack. Und der hat dann schon auch so abfällige Kommentare gemacht und hat schon auch so, ja, also irgendwie so Kommentare, wo ich echt so im Nachhinein dachte, das geht halt eigentlich auch nicht. Und als ich den Lauf dann gelaufen bin, habe ich voll oft an diesen Mann gedacht und habe so gedacht, dir zeige ich's, wenn du mich überhaupt nicht ernst nehmen kannst, wegen dir gebe ich jetzt nochmal Gas. Und das war dann eigentlich auch so eine ganz schöne Genugtuung, da dann eben als Erster reinzulaufen und sich so zu denken, naja, es tut dann auch ganz gut, wenn man das dann quasi so zeigen kann, dass man ein bisschen mehr auf dem Kasten hat quasi.
Ja.
Und das macht dann auf jeden Fall auch doppelt Spaß.
Glaube ich sofort. Also dieses abschätzige, ja, ich meine, jetzt mal ganz davon ab, dass man Frauen ja gerne nachsagt, mit der Technik haben sie es nicht so, ne? Was ich auch total für Quatsch finde, ist, wenn du aus der Leichtathletik kommst, ich meine, ne, oder auch Straßenläufe, wozu braucht man da einen Rucksack?
Genau.
Du hättest genauso ein Mann sein können, der seinen ersten Trail läuft, der da keine Ahnung von hat. Also das war in dem Fall ja total egal, welches Geschlecht du hast, einfach nur das erste Mal irgendwelche Neues. Mal abgesehen davon, Suse, dass man das nicht macht, bei seinem ersten, sein Material gleich bei einem Wettkampf einzusetzen. Mittlerweile weißt du das wahrscheinlich auch. ja. Ist halt immer so eine Sache, ne?
Total, aber ich muss sagen, also ich sag auch immer, wenn mich jemand fragt, ja, was gibt's denn so für Tipps, sage ich auch immer, naja, auf keinen Fall die Sachen, die du vorher noch nie anhattest, dann beim Wettkampf tragen. Aber auch das ist eine ganz lustige Anekdote. Also ich bin in dem gleichen Jahr dann bei Trails for Germany gestartet und es waren auch wieder zwei spontane Läufe, weil ich einfach Lust hatte, irgendwie mich nochmal zu testen oder zu zeigen oder auszuprobieren. Und da war es so, dass ich den ersten in Blaubeuren gewonnen hatte und dann in Kulmbach nochmal spontan gestartet bin, weil irgendwie eine Freundin einen Tag vorher einen Umzug hatte, wo ich geholfen hatte. Und dann habe ich gedacht, komm, ich bin in der Nähe, fahre ich vorbei und starte ich wieder. Und da kam dann die Silvia Fell, die war damals für Salomon zuständig, für die ganzen Athleten. Und die hat dann so zu mir gesagt, Suse, wenn du wieder gewinnen willst, dann musst du aber mit den Schuhen laufen, und hat mir dann halt so Schuhe von Salomon hingestellt. Und ich war so, okay. Und dann habe ich die Schuhe halt wirklich, ich stand schon vorne im Startblock und habe dann die Schuhe noch gewechselt.
Oh Mann.
Und mein Mann hat mich dann angeguckt und hat so gesagt, was machst du? Und ich so, ja, er wird schon nicht schief gehen, das sind ja nur, keine Ahnung, 21, 22 Kilometer im schlimmsten Fall. Gibt's halt eine Blase. Und das hat auf jeden Fall, ob es jetzt am Schuh lag oder nicht, aber auch da hat es auf jeden Fall nicht geschadet, dass ich was Neues anhatte. Sondern eigentlich ganz im Gegenteil, weil ich dadurch dann eben mit der Silvia in Kontakt kam und eben die große Möglichkeit hatte, eben auch in das Salomon-Team zu kommen. Genau, aber deswegen, manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man was Neues ausprobiert oder Sachen macht oder Regeln bricht, die einem alle sagen, die darf man nicht machen. Genau.
Und mal ganz ernsthaft, in echt hält sich ja sowieso keiner an die Regeln.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist immer nur so ein Anfängertipp, den man den Leuten mitgibt und dann für sich selber, also ich kenne das von mir auch, dann denke ich, ja, ich werde schon wissen, wie der Schuh funktioniert, ne? Also es wird schon gut gehen, wenn ich den anziehe oder den neuen Rucksack oder die neue Jacke, wird schon gut gehen, ich kann das ja. Das ist so ein typischer Tipp für Anfänger, an den sich sowieso keiner hält.
Aber das ist voll und saulustig ist eigentlich auch, es gibt ja den Tipp mit dem, dass man immer hydriert sein soll und dass man immer sehr viel trinken soll.
Ja.
Und da bin ich wirklich sehr vorbildlich. Also ich habe dann immer so vor, also meine ersten Läufe, gerade so Marathons und so, habe ich die Tage vorher literweise Wasser getrunken, weil ich halt irgendwie Angst hatte, dass ich nicht richtig hydriert bin und dass es daran dann scheitert. Und das hatte wirklich zur Folge, dass ich nachts immer so oft auf die Toilette musste, dass ich quasi immer unausgeschlafen an den Start gegangen bin. Zwar tiptop hydriert, aber quasi mit einer Minusbilanz an Schlaf, weil ich immer viel zu viel getrunken hatte vor dem Start.
Genau. Oh Mann, das ist gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, was hättest du noch alles erreichen können, wenn du ausgeschlafen gewesen wärst? Dann guckt man aber kurz auf deine Platzierung und denkt sich, nix, es hätte nicht wirklich besser werden können. Selbst mit ausreichend Schlaf. Du kannst also auch scheinbar tatsächlich mit wenig Schlaf kannst du gut laufen. Wenn ich hier mal gucke, was hier auf meinem Zettel steht.
Ja. Also wenig Schlaf hatte ich auf jeden Fall zum Beispiel auch beim Rennsteiglauf. Der war auch 2018. Und da war es auch so, ich war eigentlich für die kurze Distanz angemeldet. Also für einen Halbmarathon.
Mhm.
Und ich liebe Schlafen. Also ich bin, glaube ich, nicht der typische Läufer, den es sonst so gibt. Ich lieb's, also ich lieb's auszuschlafen, und meine Lieblingsuhrzeit laufen zu gehen ist so um 13, 14 Uhr. Also wirklich auch so eine total untypische Zeit. Beim Rennsteiglauf war ich eben für die halbe Distanz angemeldet. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie zwei Tage vorher, oh, wenn ich mich für die Marathondistanz melde, dann kann ich eine Stunde länger schlafen, dann mache ich doch lieber das. Und dann habe ich mich quasi am Abend vorher, bin ich da hingefahren, Habe versucht, mich umzumelden. Das war dann aber nicht so ganz klar, ob das klappt. Und ich war total aufgeregt und habe dann mir irgendwie über Airbnb so eine kleine Hütte auf einem Campingplatz gebucht gehabt. Habe da dann alleine übernachtet. Und natürlich hatte ich kein Ladegerät dabei für mein Handy. Das hatte dann wiederum zur Auswirkung, dass ich keinen Wecker dabei hatte. Und in der Nacht vorher konnte ich nicht schlafen, weil ich Angst hatte, dass die Ummeldung nicht geklappt hat, weil ich Angst hatte, dass ich verschlaf. Und das war auch so ein wilder Lauf eigentlich. Da bin ich dann auch ein paar Minuten vorher so dann gerade noch so rein. Ja, Ummeldung hat geklappt, weil die ja auch von der Organisation eigentlich super aufgestellt ja. sind dort. Aber ich war halt so nervös, ob es überhaupt klappt. Und stand da dann auch so ohne Schlaf an der Startlinie. Und aber es war trotzdem super Lauf. Und einfach von der Stimmung ist der Rennsteiglauf ja einfach einzigartig und von den Leuten. Und das hat natürlich trotzdem auch voll Spaß gemacht, auch mit wenig Schlaf. Und war vielleicht auch ganz gutes Training für den Transalpine Run, wo ich auch extrem wenig Schlaf hatte.
So. Ja.
Genau.
Das ist also ein Thema für dich, ne? Dass die Sachen mit dem Schlafen. Das
Vielleicht,
ist ganz interessant. Ja.
Ja.
Ja, für mich ist das auch immer ein Thema. Ich merke, dass mir dann irgendwann nachts einfach der Schlaf fehlt. Also ich schlafe auch gerne relativ lang, was nicht immer gut funktioniert. Ich kann morgens überhaupt nicht laufen. Ja, also hier so, es gibt ja ganz, ganz viele, die dann eben noch mal schnell um 5 Uhr vor der Arbeit ihre Stunde laufen gehen, weil sie sich dann total fit und frisch für den ganzen Tag fühlen. Wo ich mir denke, wenn ich um 5 Uhr laufen gehe und um 4:30 aufstehe, dann bin ich den ganzen Tag im Arsch.
Ja.
Dann bin ich nicht frisch und frei und überhaupt. Ja.
Na, ich beneide die Leute ja so. Und also ich würde das auch so gerne so sein, dass ich so denke, ja, mir tut es gut, wenn um 4:30 der Wecker klingelt. Aber da bin ich echt eher so die, also. Ich glaube, eher so nachtaktiv und schlafe dann einfach total gerne auch aus und genau.
Ja, das muss man auch nur, solange man das kann.
Ja.
Da muss man auf jeden Fall ausschlafen, das ist gut, finde ich auch. Ja, du hast es gerade eben erwähnt, du bist seit 2019 Läuferin im Salomon-Deutschland-Team. Weil du mal aus Versehen in Salomon-Schuhen einen Wettkampf gewonnen hast. Quasi. Super Sache, finde ich das. Wobei ich natürlich sagen muss, ne, es war nicht der erste Lauf. Ich denke mal, die gute wird ich schon vorher im Auge gehabt haben. Gehe ich mal von aus. Ja. Du hast 2017 bist du deinen ersten Marathon gelaufen, ne? Du läufst also im Prinzip auch noch gar nicht so lange Langstrecke.
Mhm.
Wenn man das mal so sagen kann. Wobei jetzt schon 21, jetzt sind wir ja schon im vierten Jahr dann quasi.
Mhm.
In Hamburg hast du gestartet, ne?
Genau. Also, um quasi auszuholen, würde ich schon sagen, dass quasi der Grundstein vom Laufen so voll in meiner Kindheit begonnen hat. Also eben einerseits über den TV Biberach, wo ich eben Leichtathletik gemacht habe. Und da wurde ich, ja, also war ich vor allem so für die Mittelstrecke oder Langstrecken, war ich da irgendwie immer so die das machen musste, weil ich halt klein war und für Hochsprung nicht geeignet. genau, und der war schon auch geprägt, das Training zum Beispiel durch Waldläufe am Samstag, wo man da quasi durch den Wald gerannt ist oder durch so Flyner-Cross-Distanzen. Mhm. Und das war ja vielleicht auch schon so ein bisschen der Anfang von dem, was man ja vielleicht Berglauf, Waldlauf nennen kann irgendwie. Und dazu kam, dass ich die jüngste von, ja, ich habe noch 3 ältere Geschwister hab, und die haben mich auf jeden Fall auch, glaube ich, in meiner Kindheit oft auf Trab gehalten. Das heißt, ich war da einfach auch schon viel und habe wahrscheinlich auch schon viel Langdistanz quasi trainiert und Ausdauer.
Ist vor den Geschwistern weggerannt.
Vor den genau. Oder man musste als Erster sein, wenn man noch was Süßes wollte oder so. und wir waren extrem viel in den Bergen in unserem Urlaub. Also wir waren jetzt nicht so die Familie, die viel geflogen ist, sondern wir haben sehr viel Urlaub in den Bergen gemacht. Und ich glaube, das hat mich schon auch geprägt. Wenn ich so vor einer Bergkette oder so stehe, dann nimmt mir das ganz oft den Atem und macht mich unheimlich glücklich. Also selbst wenn ich nicht laufe, wenn ich es einfach nur sehe, dann fühle ich mich da einfach total wohl. Und auch so in den in den Sommerferien waren wir immer auf so einer Kinderfreizeit in Gaffenberg in Heilbronn. Und da war man als Kind vor allem eben im Wald unterwegs und ist da dann ja durch eine Hügellandschaft hoch und runter gerannt. Und ich glaube schon auch, dass das was ist, was einfach in mir drin ist. Oder das triggert es auch manchmal bei mir, wenn ich in so Wettkämpfen bin, dann denke ich so, oh krass, das ist gerade wie wenn ich von einem anderen Kind gerade gejagt werde und durch den Wald renne und ich muss da jetzt durch. Und gibt mir dann auch manchmal so eine Leichtigkeit in den Läufen. Und ich würde sagen, da hat es vielleicht begonnen. Und das große Karriereende war dann einfach die Pubertät. Also da habe ich dann mit meinen drei besten Freunden angefangen, eine Band zu gründen, und ich war Schlagzeugerin und mir war es einfach irgendwann wichtiger,
Rockstar zu werden.
Dass ich das Laufen und das Rockstar-Dasein natürlich miteinander verbinden lässt, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, sondern für mich gab es quasi dann nur noch eine Punkband und meine drei besten Freunde. Genau, und dadurch habe ich so ein bisschen das Leichtathletik verloren, aber ich war natürlich trotzdem im Studium immer noch aktiv und war auch trotzdem immer noch jemand, der viel gelaufen ist und habe auch zwischendurch mal einen Halbmarathon oder so gemacht, ne? Aber lustigerweise, einer von der Band, die mich quasi damals vom Laufen weggebracht hat, wenn man das so will, der Matze, der hat nämlich dann 2016 zu mir gesagt, Suse, du läufst doch eigentlich so viel, warum läufst du nicht mal einen Marathon? Und über den Matze bin ich dann quasi zu dem Hamburg-Marathon gekommen. Und das war eigentlich so eine Schnapsidee. Und das war...
wie so viele erste Marathons.
Genau, ja, total. Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Habe ich halt mein Ziel, warum ich eigentlich laufe oder worauf man quasi hintrainieren kann. Genau, und dann haben wir uns da beide dafür angemeldet. Und das war dann quasi so der Startschuss. Und der lief dann auch gut. War natürlich wieder super kalt und regnerisch. Also gefühlt alle meine Läufe sind irgendwie von Extremwettersituationen geprägt. Und der hat mir aber so Spaß gemacht, einfach zu dieser Wechsel quasi nicht an dem gleichen Ort zu laufen, wo man sonst läuft, sondern quasi wohin zu fahren und dort dann vor Ort zu laufen und dabei die Stadt anzugucken während dem Lauf und dabei halt Spaß zu haben, war für mich dann so ein bisschen das, was ich quasi nach dem Lauf so beschlossen habe, das möchte ich öfter haben, und hatte mich dann eben auch qualifiziert für die großen Marathons, die es quasi so auf der Welt gibt. Da gibt es eben so eine Liste.
Also ist der Major Six oder Six
genau,
Major.
Genau, sind das, ne? Ja. Die großen Sechs. Und dann habe ich quasi gesagt, okay, wenn ich mich von der Zeit qualifiziert habe, was überhaupt gar nicht der Plan war, und mir das mit dem Laufen und dem Reisen oder so gut Spaß macht, dann schaue ich mal, was eben sich daraus ergibt. Und hatte mich dann eben für den Boston-Marathon angemeldet, wie schon erwähnt, und habe das dann eben auch wieder mit so einer Reise verbunden und finde es auch nach wie vor total schön, quasi irgendwo hinzufliegen in ein fremdes Land und ja, da dann auch seinen Körper nochmal ganz anders kennenzulernen, wenn der einfach mit Zeitverschiebung und Jetlag quasi da gefordert ist. Und einfach dann auch das Land und die Leute kennenzulernen, indem man dann quasi unterwegs ist.
Ja. Der Boston-Marathon hat ja, soweit ich das im Kopf habe, relativ strenge Qualifikationsrichtlinien, ne? Also langsame Läufer finden da eher nicht so statt, ne?
Genau, da ist es, also bei den großen sechs ist es generell so, also der Boston-Marathon, der Tokio-Marathon, London, New York, Berlin, was ist noch da? Chicago, das sind, glaube ich, so die großen sechs. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Genau, und da ist es eben, ich glaube, New York ist noch ziemlich knackig, da quasi reinzukommen, und Berlin auch. Aber Tokio war eigentlich mit der schwierigste, weil es ist eben ganz oft so, dass die einerseits qualifiziert man sich dann über die Zeit und andererseits kommt man dann in so einen Lostopf, also selbst die Elite-Runners, also selbst die, die quasi über die Zeit versuchen, da reinzukommen, selbst bei denen gehört da eine große Portion Glück dazu, dass es dann wirklich auch klappt. Und in Tokio war das eben so, da haben wir es eben auch versucht und es hat bei mir dann auch durch Glück geklappt. Aber mein Mann hat dann zum Beispiel gesagt, naja, wenn wir da eh zusammen hinfliegen, dann probiere ich es eben auch mal. Und hat sich da dann quasi in den Lostopf werfen lassen, ohne Qualizeit. Und er hat dann auch irgendwie eine E-Mail gekriegt, ja, vielen Dank, Sie sind im Lostopf und es sind irgendwie noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, 25.000 andere, die versuchen, auf einen von diesen Startplätzen zu kommen. Und es war dann so, okay.
Dann halt nicht.
Und ich meine, das ist natürlich super, wenn man jemanden dabei hat, der einen supportet und der da dann mit an der Strecke steht. Und das hat auf jeden Fall seine Vorteile.
Ja, glaube ich gerne. Nur um nochmal die Zeit genannt zu haben für den Boston-Marathon, die du da gefinisht hast. Das war eine 3:23:52.
Ich glaube, das war Hamburg.
Meinst du? Ja, kann sein. Wenn du mir das sagst, du weißt das bestimmt besser als ich.
Genau. Ich glaube, Hamburg war damals so 3:23. Das war damals, glaube ich, die erste. Boston war ich dann motiviert, schneller zu laufen. Da ist aber dann wirklich das Wetter mir dazwischen gekommen. Also da bin ich dann 3:18 gelaufen. Und also es war wirklich, mir war es da so kalt nach 15 Kilometern und mein Körper wurde auch den kompletten Lauf nicht warm. Und das war wirklich auch, also da ist auch die schnellste Frau nur in Anführungszeichen, ist da glaube ich 2:48 gelaufen. Also da waren die Läufer generell viel langsamer und die ganzen Elite-Läufer sind vorne weggebrochen, und ausgestiegen, weil einfach die Bedingungen so schlecht waren. Also wir sind da am Start, hat es Minusgrad und Eisregen und es lag Schnee. Und
oh, super.
Ich habe halt damals gedacht, nach Hamburg, ich laufe doch nicht New York, da ist es doch bestimmt mega kalt. Ich laufe doch lieber Boston, da ist es bestimmt mega schön warm. Naja, das hat dann leider nicht geklappt. Genau, und die schnellste Marathonzeit, die zumindest festgehalten wurde, war eben dann in Tokio. Und das waren 2:58, also da war mein Ziel, unter 3 Stunden ins Ziel zu kommen. Aber das habe ich zum Beispiel während dem Lauf auch nicht gedacht. Also es war mega Kulisse einfach, also die Wolkenkratzer und auch die Japaner und die Organisation, die waren so freundlich und es war der Wahnsinn, weil ich quasi als Elite-Runner recht weit vorne starten durfte und dann auch so die Zeremonie gesehen habe und die Läufer um mich rum. Und dann stand ich da, habe auf meine Uhr geklickt, wollte loslaufen, wollte unter 3 Stunden kommen. Und nach 2-3 Kilometern merke ich, dass durch die Hochhäuser Uhr komplett durcheinander ist und dass die kein GPS-Signal findet. Das heißt, die hat mir immer eine falsche Zwischenzeit angezeigt und hat quasi mir immer wieder gesagt, dass ich eigentlich viel zu langsam bin. Und es hat mich dann in dem Moment total verunsichert. Und wenn man das umrechnet von der Zeit, würde man quasi um 2 Uhr nachts, glaube ich, deutsche Zeit starten in Tokio, wenn man es so berechnen würde durch die Zeitumstellung. Mhm. Das heißt, ich bin da gelaufen, meine Uhr hat nicht funktioniert und ich war so auf der anderen Seite der Welt und habe dann nach 21 Kilometern quasi eine echte Zwischenzeit zumindest mal so ungefähr erhaschen können und habe dann gemerkt, eigentlich bin ich viel zu schnell. Und habe dann irgendwann so gedacht, ich schalte jetzt diese Uhr aus und höre nur noch auf mein Gefühl, auf das, was mir mein Körper sagt, auf das, was wie sich's anfühlt. Und habe auch so gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich reg mich doch gerade nicht ernsthaft drüber auf, dass meine Uhr nicht funktioniert, wenn ich an so einem mega geilen Ort bin unter so großartigen Läufern und so coolen Leuten, die einen anfeuern und so. Und habe das dann auch voll gut geschafft auszuschalten und hatte dann ja die andere Hälfte von dem Marathon einfach nur noch Spaß und habe auch mich über die Leute an der Strecke freuen können, die da Musik gemacht haben oder die total bunt verkleidet waren. Und bin dann ins Ziel angekommen und da kam mir dann mein Mann auch schon entgegen und er hat dann so gemeint, ja, hast du die Zeit gesehen? Und ich so, nee. Und er so, ja, 2:58. Und ich so, oh, viel zu verrückt, weil in dem Moment hatte ich einfach damit überhaupt nicht mehr gerechnet und es war mir auch nicht mehr wichtig, weil ich dann so dachte, ob ich jetzt unter 3 Stunden oder 3:05 oder 3:10 lauf, es ist doch eigentlich egal. Und das war, hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut und hat auf jeden Fall dem Urlaub der Stimmung sehr gut getan.
Das glaube ich gern. Also wenn man einmal mal hier Sub 3 ballert, nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja.
Da weißt du, da habe ich ein bisschen beim Tokio-Marathon in den Statistiken gewühlt. Die Sub 3, da bist du einer von 4,7%, die das nur schaffen. Also das ist auch im Tokio-Marathon. Ja, zeigt einfach, wie schnell du warst, ne?
Ja,
Top 5%.
Danke, das super. Wusste ich auch nicht. Ja, doch. Also ich wusste nur, dass ich zwar schnellste Deutsche war, aber ich wusste nicht, wie sich's quasi sonst so ausgewirkt hat oder so. Ja.
Du hast jetzt gerade eben eine Frage schon vorher beantwortet. Wie geht man mit sowas um, wenn die Uhr nicht mehr funktioniert? Das ist ja dann eigentlich nur ein Faktor, der dich verwirrt, ne? Weil du kannst dich eh nicht drauf verlassen. Was die Uhr dann sagt und die Zeiten sind eh dann für die Füße, die da draufstehen. Ja, dann aber die restlichen Kilometer quasi blind zu laufen und einfach nach Körpergefühl, um dann zu sehen, wo du ungefähr stehst und dann die restlichen 21 Kilometer auch weiterhin quasi mit Spaß und Körpergefühl zu laufen. Da gehört ja dann auch schon ein bisschen was dazu. Und dann noch die Zeit nicht zu verhauen.
Ja.
Finde ich gut.
Ich find's auch gut. Ich hab's auch voll gefreut. Und natürlich sagt sich das jetzt auch leicht, weil es halt geklappt hat, ne?
Ja.
Aber trotzdem glaube ich, dass es egal, welche Distanz das ist. Also egal, ob man 2 Kilometer läuft, 5, ein Halbmarathon, ein Marathon oder einen Transalpin, es ist immer der richtige Weg, auf seinen Körper zu hören. Weil der gibt einem eigentlich alle Signale, die man braucht zum Laufen. Der gibt einem einfach Auskunft darüber, ob das gerade einem gut tut, ob man vielleicht zu locker läuft, ob man einen Zahn zulegen kann. Also ich finde, der Körper ist eigentlich viel cooler wie jede GPS-Uhr, die es so gibt. Natürlich hat so eine Uhr auch unheimlich viele Vorteile und hat ja vielleicht dann auch wiederum Funktionen, die mein Körper zum Beispiel nicht hat. Zum Beispiel Orientierung hat mein Körper nicht. Und da bin ich super froh, dass das zum Beispiel mir dann so eine Uhr an meinem Handgelenk wiederum ermöglicht. Und es da zum Beispiel auch wiederum Möglichkeiten gibt, gerade im Trailrunning-Bereich, sich Strecken runterzuladen und die dann auf der Uhr quasi als Backup zu haben, damit man sich auch zum Beispiel im Wettkampf nicht verläuft.
Ja.
Genau.
Ja, das stimmt. Die Uhr kann dir noch so viel sagen, dass du zu langsam bist. Wenn du einfach nicht schneller laufen kannst, dann bringt dir das halt auch nichts. Ne? Wenn du es eh schon am Limit läufst, dann verwirrt oder dann überfordert man sich vielleicht auch einfach relativ schnell. Man müsste jetzt aber hier noch die 2 Sekunden pro Minute, pro Kilometer, müsste man schneller laufen, um es zu schaffen. Hast du das Körpergefühl schon immer so gehabt oder ist das wieder so ein, ich sag mal, so eine Nachwehe aus dem Leichtathletiktraining?
Also ich würde sagen, Definitiv nein. Ich glaube, wir haben das alle. Ich glaube, wir haben eigentlich alle dieses Körpergefühl. Aber ich finde, man verlernt das auch unheimlich. Vielleicht auch einerseits als Frau, dass man da manchmal drauf hört, aber andererseits eben auch als Läuferin, weil es natürlich, das ist natürlich super schwer, die Frage, weil man natürlich gerade auch im Leistungssportbereich ganz oft über das Körpergefühl natürlich drüber geht. Ne? Mhm. Also ganz oft sind Trainingspläne ja so ausgelegt, dass man quasi ja die Grenze verschiebt dadurch, dass man Intervalltraining macht oder dadurch, dass man über den Schmerz drüber geht. Aber eigentlich glaube ich schon, dass wir das alle in uns haben. Aber ich glaube, es ist ein Prozess, ja, das quasi zu lernen. Also ich bin mit 17, damals hatten wir samstagabends einen Auftritt mit der Band und sonntags habe ich gedacht, das ist eine super gute Idee, einen Halbmarathon zu laufen. Und das war auch quasi eine total doofe Idee. Da bin ich quasi mit viel zu wenig Schlaf und eigentlich ist Schlaf auch sau wichtig fürs Laufen. Also normalerweise achte ich sehr darauf, dass ich ausreichend schlaf. Mit zu wenig Schlaf, ohne gefrühstückt zu haben, bin ich dann einen Halbmarathon gelaufen und irgendwie 5 Kilometer vorm Ziel zusammengeklappt. Na, das ist natürlich schon so, dass ich sage, ich hatte noch nicht immer dieses Körpergefühl. Und das ist eben auch ein Prozess quasi, dass man den kennenlernt oder dass man lernt, wieder auf den zu hören. Und das würde ich schon sagen, dass ich das mittlerweile voll habe. Einfach, weil man über das Laufen, finde ich, sehr schön in seinen Körper reinhören kann. Und das hat mir das Laufen auf jeden Fall auch gegeben. Also, dass ich den besser kennengelernt habe und auch gelernt habe, was gibt's für Grenzen, wie kann ich die verschieben, wie kann ich die für mich nutzen und wann schickt mir vielleicht mein Körper auch mal die Signale, dass er sagt, okay, jetzt mach mal eine Pause oder jetzt geh's mal langsamer an oder so, genau.
Ja, das ist ein Lernprozess, stimmt, das hört man immer wieder, dass man es lernen muss und viele haben das auch, glaube ich, die übertönen das, ne? Ich meine, klar, wenn man irgendwann anfängt, ich sag mal Mitte 30, Mitte 20 anfängt, von jetzt auf gleich zu laufen, weil man meint, man müsste das, weil man so viel Kilos drauf hat, dann ist das Problem, lag das ja schon vorher, ne, in der Zeit davor, dass man einfach, ich meine, wer sich ungesund ernährt und zu viel Gewichte zulegt, ne, der hört ja schon nicht auf seinen Körper. Das heißt, da hört man auch schon nicht auf die Signale in aller Regel und dann kann man das natürlich auch beim Laufen nicht wirklich können, ne? Und wie viele Menschen hat man da draußen, die sich eigentlich gar nicht anstrengen, die gar nicht wissen, wie der Körper reagiert, wenn man mal einen Kilometer läuft oder 5 oder sich tatsächlich mal anstrengen muss? Ist schon schwer geworden, glaube ich, in dieser Zeit.
Total, ja.
Ja.
Ja, und ich glaube, es ist auch manchmal schwierig, wenn jemand zu einem sagt, ja, du musst nur auf deinem Körper hören, weil das ist halt schon, es ist einfach eine Aufgabe und es fällt einfach dem ein oder anderen auch nicht so leicht, weil man es eben verlernt hat, wie du gerade auch schon sagst. Genau. Aber da gibt's ja auch, keine Ahnung, also was mir schon auch geholfen hat, ist eben einerseits das Laufen, aber auch so Ausgleichssportarten wie Yoga. Finde ich es super da dafür, weil man da natürlich seinen Körper nochmal bewusster wahrnimmt. Ne? Mhm. Aber natürlich ist auch Yoga was, mein Gott, da muss man sich erstmal drauf einlassen und da gibt's natürlich genauso viele, die sich vielleicht damit auch schwer tun und die sagen, das ist nicht für mich eine Art, zur Ruhe zu kommen, sondern damit will ich nichts zu tun haben oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Und dann ist natürlich das Laufen vielleicht auch gar nicht schlecht, weil es vielleicht am Anfang so eine Holzhammermethode ist, das ein, aber dann, wenn man es langfristig machen möchte und langfristig sieht, dann muss man auf seinen Körper hören. Also gerade beim Laufen, sonst verletzt man sich oder ja, holt sich irgendwelche Ermüdungsbrüche oder irgendwie richtig blöde Sachen. Und das wäre auf jeden Fall nicht Sinn der Sache, warum wir laufen gehen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Gerade wenn man das länger machen möchte, dann, ja, ich meine, wenn man so die ersten zwei Mal mit irgendeinem Hungerast mitten im Wald gestanden hat, oder weiß, dass man sich einfach ausgepowert hat oder zum x-ten Mal verletzt war, ne, gibt ja leider immer wieder Menschen, die das dann nicht kapieren. Also die einfach diesen Lerneffekt nicht haben, ne, von jetzt, ich verletze mich natürlich nur, wenn ich mich irgendwie überfordere, ne, das sind ja in aller Regel Überlastungsverletzungen, die man sich so einfängt, mal abgesehen von diesen typischen auf dem Trail umgeknickt oder Stein gegen Schienbein gesprungen oder so Quatsch, ne, was zwischendurch auch mal passiert, aber ist ja wieder was anderes. Ja, man muss halt einfach so ein bisschen auf seinen Körper hören, aber das ist halt eben dieser Effekt, ne, dieser Lernmoment. Am Anfang ist man, glaube ich, wenn man dann als Laufanfänger anfängt oder auch als Sportanfänger, ist ja egal, erstmal mit Überleben beschäftigt. Man hat gar keine Zeit, auf seinen Körper zu hören, wenn ich mich so an meine ersten 5 Kilometer erinnere. Das ist natürlich die pure Hölle, ne? Bis man da erstmal ankommt und so furchtbar weit, 5 Kilometer. Ich habe jetzt keinen sportlichen Hintergrund, ich habe irgendwann mal Fußball gespielt, saß immer auf der Ersatzbank, war immer der Schlechteste. Unsere Mannschaft hat immer verloren, quasi. Und dann war ich entsprechend demotiviert. Ja, dann war es das auch mit dem Sport. Eine Band habe ich nicht gegründet, aber trotzdem nicht gelaufen. Ich stand dann da und habe solchen Bands zugehört. Das lässt sich auch nicht immer mit Sport vereinbaren. Dann haben wir fast genauso wenig Schlaf bekommen wie die Band. Ja, so ist das halt. Ist aber Gott sei Dank jetzt schon eine Weile her. Ja, wo sind wir? Wir sind Tokio Marathon. Also wir wollen jetzt natürlich jetzt nicht jedes Rennen durchgehen, aber wir sehen schon mal, wo du hergekommen bist. Dass du von Anfang an recht flott warst, würde ich mal so sagen. Das Waldlaufen, wie das Trailrunning ja früher mal hieß, wenn man mal diesen ganzen Hype davon wegnimmt, quasi ist dir auch schon quasi in die Kinderlaufschuhe gelegt. Durch samstäglichen Waldläufe. Wunderbar. Wann hast du dich entschieden? Oder hast du dich denn schon entschieden, welches dein Lieblingsuntergrund ist? Läuferisch.
Also, ich möchte auf jeden Fall die großen 6 noch finishen. Also, das ist schon so, dass quasi der Teil der Straße noch nicht komplett einen Haken hinter hat. Das sehe ich aber eher als Urlaub oder halt als Möglichkeit, ein Highlight am Anfang vom Urlaub zu setzen. Also, als ich meinen ersten Trail 2018 gelaufen bin, war das während dem Lauf so, dass ich gemerkt habe, wie wahnsinnig geil ist das denn? und was zur Hölle habe ich auf der Straße gemacht? Oder es war schon so, dass da bei dem ersten Trail das so war, dass ich dachte, das ist doch der Grund, warum du läufst, Suse. Also du läufst doch, um draußen zu sein, du läufst doch, um in der Natur zu sein, du läufst doch, um Abwechslung zu haben. Und also gerade so dieses Hoch-Runter ist für mich einfach auch eine Herausforderung im Lauf selber. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich mich da vor allem einfach zu Hause und wohl fühle. Und es ist schon auch so, dass ich super gern in dem Trail-Bereich bleiben will und mich da eigentlich auch sehe, einfach weil ich Berge lieb. So voll. ich glaube, die Straße tut einem ab und zu eben ganz gut, um eben weiterhin Schnelligkeit zu behalten. Und naja, also jetzt momentan ist es natürlich auch schwer. Ich wohne in der Randersacker am Main. Hier gibt's Weinberge, aber es gibt nicht wirklich Höhenmeter, die ich sonst so kenne, vielleicht aus den Alpen oder so. Und natürlich hat Corona auch gezeigt, dass man sich mit dem zufrieden geben muss, was es halt gibt. Und hier gibt's natürlich auch viele Home-Trails, die Spaß machen und wo ich trotzdem Höhenmeter sammeln kann und die abseits von der klassischen Straße sind und die wahrscheinlich viel trailiger sind, wie man denkt, also die man auch hier so in der Region finden kann. Genau, aber an sich sehe ich mich auf jeden Fall eher auf den Trails, aber glaube, dass die Straßen die tun auch gut, also gerade für so Intervalltraining oder für schnelle Geschichten würde ich immer wieder auch eine Straßeneinheit einbauen.
Okay. Schade, ich mag Straße nicht. Mir tut Straße immer weh, weil, wie du schon sagst, da läuft man dann schneller, weil man es ja kann, also können sollte, theoretisch. Deswegen meine ich die Straße, da muss ich nicht schnell laufen. Aber dann davon wird man aber halt auch nicht schnell, wenn man nicht schnell läuft. Das ist dann so der Nachteil an der Geschichte.
Ja, aber ich verstehe das auch voll. Also, und ich finde auch, und da bin ich auch eher der Läufer, der sagt, eigentlich finde ich Intervalltraining, finde ich schon auch hart und finde ich auch schwierig. Und das quält mich auch und da fehlt mir auch ganz, ganz oft die Motivation. Und dann ist natürlich der Trail irgendwie sympathischer, weil man da so ein bisschen auch abgelenkt wird von der Strecke und dadurch fällt es einem ja auch ganz oft leichter, obwohl man vielleicht sich genauso anstrengen muss, weil es halt hochgeht oder es vielleicht vom Trainingseffekt genauso ist, wie wenn man jetzt quasi ein Intervalltraining hätte. Es ist auch so, ich mag natürlich die Trails viel mehr und gerade was Wettkampfbereich angeht, finde ich auch halt, dass alles, was um das Trailrunning stattfindet, halt ja noch freundlicher und offener ist oder einem zumindest so erscheint. Und also deswegen will ich auf jeden Fall auch im Trailrunning-Bereich bleiben. Genau.
Das ist schön. Die Freundlichkeit hast du gerade angesprochen. Das ist was ich auch gut beobachten kann. So auf dem Trail, sind ganz viele einfach nicht so verbissen, wie bei so einem 10-Kilometer Straßenlauf, wo man sich natürlich mit jedem sofort vergleichen muss, weil in ganz Deutschland laufen Leute 10 Kilometer auf der Straße.
Ja.
Und das ist dann alles immer flach und alles immer in Runden und das ist natürlich furchtbar vergleichbar untereinander. Und aber deine 10 Kilometer in deinem Weinberg sind definitiv zu 100% anders als meine 10 Kilometer in meinem Weinberg hier.
Mhm.
Und auch überhaupt nicht vergleichbar untereinander, ja. Das sieht man bei den Wettkämpfen auch immer wieder. Und ich sehe das auch gerade, jetzt bist du ja einer der Schnelleren, der Martin Schädler, den ich das letzte Mal hier hatte, der ist ja auch einer der Schnelleren und da ist einfach so dieser Zusammenhalt zwischen vorne, die Frontrunner, die vorne weglaufen quasi und mir, der hinten drin oder in der Mitte irgendwo steht, man hat einfach so das Gefühl, dass man da zusammen Spaß hat draußen im Gelände und nicht irgendwie Konkurrent ist, weil sind wir sowieso nicht, sind wir mal ehrlich. Wir zwei sowieso nicht, aber auch so untereinander. Ne? Das gefällt mir auch ganz gut an der ganzen Trail-Geschichte.
Ja, also auf jeden Fall. Und also mir geht's ehrlich gesagt ganz oft eher so, dass ich vor allen Respekt habe, die nach mir ins Ziel kommen, weil die müssen ja sich viel länger auf dem Trail durchschlagen und kommen vielleicht noch in ganz andere Wetter- und Witterungsbedingungen als ich, die ja schon quasi im warmen Ziel ist und schon ein Finisher-Bier trinken kann quasi und sich dann freut, wenn jemand nachkommt und wenn man den dann drücken kann und fragen kann, wie war's bei dir auf der Strecke und so. Also das ist auf jeden Fall so und so nehme ich das auch wahr, dass da wenig Ellenbogen ausgefahren werden oder auch was Tipps angeht oder sich gegenseitig supporten, dass das im Trailrunning-Bereich auf jeden Fall der Fall ist.
Wenn man nicht gerade fragt, wie die Trinkblase funktioniert, das haben wir am Anfang gelernt.
Großer Fehler.
Großer Fehler, macht man nicht. Dann hat man lieber nichts zu trinken, als dass man fragt unterwegs. Ja, genau. gut. Lass uns mal zum großen Thema Transalpin kommen. Das ist ja, das ist so eine Veranstaltung oder so eine Strecke, die ja nicht nur in Läuferkreisen total beliebt und ich sag mal, neben dem UTMB vielleicht so das prestigeträchtigste ist, was man so in Europa laufen kann. Selbst Mountainbiker, ne, selbst im Mountainbikesport gibt es eine Transalpin. Also die Alpen an sich, die Alpenüberquerung aus eigener Kraft ist ja so ein Ding, was man unbedingt machen muss, vielleicht, also in Anführungsstrichen, weil es einfach so einen gewissen Reiz ausübt. Wie war das bei dir? Wie kamst du da drauf, einmal über die Alpen laufen zu wollen, quasi?
Ja, also es war so, ich kam ja eigentlich eher so, wie gesagt, von der Straße und ich bin dann durch so Zufälle quasi zum Trailrunning gekommen. Und das Erste, von dem man hört, finde ich, ist der Transalpine Run. Mhm. Also so ging es mir und ich habe davon gehört und habe große Augen gekriegt und habe gedacht, wow, das hört sich nach einer mega, also es hört sich einfach mega cool an und das möchte ich unbedingt mal laufen so. Und dann war ich damals 2019 auf dem, bin ich eben in das Salomon-Team gekommen und wir hatten ja so ein gemeinsames Treffen. Und da saß ich dann beim Kaiserschmarrn-Essen samstagabends neben der Ida, neben der Ida Sophie Hegemann. Und dann habe ich halt so gemeint, ja, oder ich weiß auch nicht, bist du da irgendwie so während dem Kaiserschmarrn-Essen draufgekommen, wie es denn wäre, wenn wir den Transalpine Run zusammenlaufen. Und die Ida hat dann gemeint, ja gut, machen wir. Und dann haben wir das irgendwie so beschlossen. Und das war schon eine wilde Geschichte, weil wir halt total viel von außen, sei es, ja, also so gesagt, also es war schon so, dass wir ein bisschen unter einem Druck standen, weil ganz viele gesagt haben, ihr seid zu jung, ihr seid zu unerfahren, wisst ihr überhaupt, was da auf euch zukommt? Und ganz ehrlich, also ich wusste das nicht. Und also beziehungsweise ich hatte dann das so gemacht, wie ich all meine Rennen bisher vorbereitet habe. Ich habe mir habe das Ganze gegoogelt, habe im Internet einen Trainingsplan gefunden, habe mir den runtergeladen und habe den halt gemacht und habe mich quasi so auf den Transalpin vorbereitet. Und natürlich hatte ich im Vorfeld die Möglichkeiten, bei ganz tollen Rennen dabei zu sein, die ich quasi dann so ein bisschen als Trainingseinheit gesehen habe. Also zum Beispiel Rennsteiglauf hatten wir schon gesprochen. Mhm. Aber ich war also dann 2019 quasi vor dem TAR auf ganz viel Läufen, wo ich so dachte, da lerne ich einfach die Höhenmeter zu sammeln, da lerne ich, wie es ist, im Wettkampf zu starten. Und so habe ich mich quasi dann darauf vorbereitet. Und ja, ich habe die Ida auch seitdem wir quasi damals im Januar oder Februar 2019 quasi ausgemacht hatten, wir laufen das zusammen, auch nicht mehr gesehen. Und das war
muss
auch
man, muss man kurz dazu sagen, der TAR ist ja ein Teamlauf, ne? Man muss genau. Ja zu zweit laufen.
Genau. Und das war, also es ist ein Teamlauf, man kann es quasi nur zu zweit starten und finishen. Und das war schon so, dass dann wieder die Erfahrenen kamen und gesagt haben, ja, seid ihr euch denn da so sicher und ihr müsst unbedingt zusammen trainieren und ihr müsst doch wissen, ob ihr das gleiche Pace habt und ob ihr euch überhaupt versteht und so. Und dann habe ich mit der Ida auch nochmal telefoniert vor dem Tag und dann haben wir gesagt, ja, naja, also wir haben doch 8 Tage Zeit, um uns kennenzulernen und dann werden wir schon merken, ob es passt oder nicht. Und wir haben das beide so gesehen und es war schon so, dass wir beide als Ziel hatten, 8 Tage lang Spaß zu haben, das zu machen, was wir am liebsten machen. Und das ist einfach laufen, essen und schlafen und alles andere auf uns zukommen zu lassen. Also das war das Ziel, das wir uns gesteckt haben. Mhm. Und dann kommt man da einfach an und es wird einem bewusst, was das für ein großes Event ist und dass da einfach Läufer von überall aus der Welt extra kommen und anreisen, dass die Läufer da teilweise jahrelang drauf trainieren, also ja, dass da einfach, ja, dass das einfach eine große Geschichte ist und ja, mir war das schon bewusst und aber irgendwie ja, habe ich mir halt gesagt, ich möchte Spaß haben und ich möchte einfach ankommen. Und dann sind die Ida und ich am ersten Tag gestartet. Und man läuft im Schnitt ungefähr von der Kilometerdistanz eben einen Marathon mit ganz, ganz vielen Höhenmetern. Also am Ende hat man irgendwie 16.000 Höhenmeter nach acht Tagen. Und am ersten Tag hatte ich so einen Spaß mit der Ida und wir haben so viel gequatscht, dass die ganzen Läufer um uns rum gesagt haben, neben euch kann man nicht herlaufen, weil ihr seid ja nur am Reden.
Und seid ihr anstrengend.
Genau. Und ja, also das war so, das hat gepasst. Die Ida wurde nach 8 Kilometer von einer Wespe gestochen. Dann habe ich irgendwo Spitzwegerich gepflückt und den ihr auf den Stich gedrückt, weil meine Mama sich da so gut auskennt und mir das damals irgendwann mal gesagt hat und mir das in dem Moment eingefallen ist. Wir hatten einfach unheimlich viel Spaß miteinander und sind dann am ersten Tag als Erste ins Ziel gekommen. Und das war wirklich so, dass ich total überrascht war und mir aber am ersten Tag klar wurde, dass wir als Team unheimlich gut funktionieren. Und mir ist da schon ein Stein vom Herzen gefallen, weil klar, wir wussten das eben im Vorhinein nicht. Und genau, und am zweiten Tag haben wir es quasi genauso wieder gemacht, dass wir wieder gesagt haben, wir versuchen Spaß zu haben. Und ja, als zwei blonde Mädels mit Zöpfen das Ding zu robben, so. Und ja, das war schon so, dass man ab dem zweiten Tag da dann aber unter einem anderen Druck stand, weil man auf einmal so ein,
ja, wenn man die erste Etappe gewinnt.
Ja, da hat man halt so ein komisches Leadershirt an, muss da vorne weglaufen und alle erwarten, dass man das wieder macht. Und wir haben das auch wieder gemacht und hatten auch dabei wieder Spaß. Aber es gab natürlich Momente, wo wir uns gegenseitig dran erinnern mussten, dass es gerade nichts bringt, wenn wir uns verausgaben oder das zu schnell angehen oder uns davon stressen lassen, dass von außen dann doch ein Druck auf uns haftet. Oder man lässt sich natürlich auch verleiten. Ich meine, da waren auch unheimlich viele andere starken Teams am Start, wenn die einem halt auf die Pelle rücken, dass man dann das Tempo anzieht. Und das macht aber halt am zweiten Tag noch keinen Sinn, weil halt einfach noch so viele Tage folgen und es noch nicht der Endspurt ist. Aber da, glaube ich, konnten wir auch uns unheimlich gut ergänzen, weil die Ida ist einfach eine Rakete und die ist eine Maschine und die hat mich da durchgepeitscht. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich das mit der machen durfte. Und ich glaube, wir konnten uns da einfach ganz gut ergänzen und waren ganz oft auch ja eine Stütze für die andere oder konnten uns auch mal trösten oder konnten unsere Freudentränen gemeinsam abwischen und so. Und das hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Und wir hatten aber auch einen mega Support einfach am Start. Also sei es mein Mann, der mich halt 8 Tage irgendwie begleitet hat und 24/7 halt für mich da war und halt ja die Verpflegungsstation optimiert hatte und da dann immer schon die Flask aufbereitet hatte und uns entgegengestreckt hat, damit wir ja keine Zeit verlieren. Oder der quasi dann immer so mich von, also der ist immer schon Hotel zu Hotel gefahren, hat da meine Klamotten getrocknet für den nächsten Tag und es war schon voll die Unterstützung, ne, dass man sich da nicht noch drum kümmern muss. Aber es war auch ja, so jemand wie die Physio-Jungs von den Outdoor-Physios, die, da haben wir ab dem ersten Tag gesagt, wir gönnen uns das einmal am Tag, die Ida und ich, dass wir quasi zu denen gehen und waren da dann immer beim Flo und beim Andi bei der Physio und das war so, das tat uns so gut einfach, die waren lustig, das hat sich immer gut angefühlt, wenn man bei denen war. Mein Mann hatte endlich einmal am Tag jemanden, mit dem er über Fußball reden konnte und mit dem man Bier trinken konnte. Also auch dem tat's gut. Genau, also das war dann schon natürlich auch mit einem Grund, warum man das quasi so durchziehen kann.
Ja.
Oder ich hatte meine große Schwester, also die eine hat mir immer Fotos geschickt, irgendwie mit ihr und meinem Papa auf, wie sie uns anfeuern von zu Hause aus. Die andere hat mir so kleine Meditationen für jeden Morgen, bevor ich quasi an den Start gehe, geschickt, was auch halt einfach mega süß war und cool. Und mein großer Bruder hat zwischendurch mal angerufen und hat gesagt, ja, lasst euch von den Müslifressern nicht auseinander machen, macht weiter so und so. Und hat halt quasi so gesagt, ihr macht alles richtig und das ist so cool, euch zu beobachten und so. Und natürlich tut es einem dann auch total gut, wenn man da so weiß, dass da ja die wichtigsten Leute an einen denken und an einen glauben. Mhm. Und ja, also ich habe das ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nicht an mich geglaubt oder habe nicht geglaubt, dass ich das pack. Also ich habe halt gedacht, ich probiere es mal und versuche da irgendwie durchzukommen. Und das war wirklich, die 8 Tage war dann wie im Film. Also ich habe da dann am 3. Tag hatten wir wieder, also wir hatten die ersten 3 Tage wieder gewonnen und waren immer Leader und das war schon einfach schräg. Also ja, es war schon so, dass wir zwischendurch dann auch nochmal sprechen mussten, was ist jetzt nochmal unser Ziel? Hat sich das vielleicht im Lauf der Woche verschoben, weil wir halt merken, wir können da vorne mitlaufen? Oder wie gehen wir die Woche über taktisch vor? Weil es kam halt dann auch so richtig harte Etappen, also so Königsetappen, war, glaube ich, am 4. Tag irgendwie von Landeck nach Samnaun. Und da bin ich halt zum ersten Mal in meinem Leben so viel Höhenmeter und auch so eine lange Strecke quasi gelaufen. Und man hat ja natürlich den nächsten Tag nicht, um sich zu regenerieren, sondern man macht ja einfach weiter. Und ja, ich habe halt, keine Ahnung, schon auch so ein paar Unfälle gehabt, wo ich mal gedacht habe, ich halte mich an der Wurzel fest. Und das war dann irgendwie keine Wurzel, die fest war, sondern irgendein Stock und bin da dann auch mal wo runtergestürzt oder so. Das, was einen dann schon auch so dran erinnert, boah, du musst einfach konzentriert bleiben und wo einen natürlich dann auch manchmal so an seine Grenzen bringt, ne, wenn man da dann halt stürzt und weiß, boah, man muss aber nochmal 8 Kilometer weiterlaufen und so. Und da war es aber auch so, dass Ida und ich, glaube ich, immer ein offenes Ohr füreinander hatten und wir da dann einfach auch offen miteinander gesprochen haben, wie war der Tag heute, wie haben wir harmoniert oder wir hatten auch, konnten uns auch während dem Lauf immer ganz gut gegenseitig pushen. Also jeder hatte immer so Höhen und Tiefen und ich hatte immer das Gefühl, der andere war dann derjenige, der dann nach vorne gelaufen ist oder der den anderen dann mal gepusht hat. Und das hat sich super gut ergänzt. Mhm. Genau, und
ein richtiger also, Glücksgriff, ne? So, total. So das Teambuilding. Hätte auch schwer in die Hose gehen können.
Ja.
Zur Not hättet ihr ja 2 Minuten gehabt, die auseinander sein dürfen, ne? Wenn ein Ziel kommt. Hättet ihr euch ein bisschen aus dem Weg gehen können auf der Strecke.
Genau. Ja, und ich meine, voll, also und ich meine, das hat man schon auch gesehen. Es gab auch so Teams, die sind mit Kopfhörern gelaufen, 2 Minuten Abstand. Oder das ist ja dann das Nächste. Das ist ja, ich hatte unheimlich Glück mit der Teampartnerin. Ich habe auch mal beim Frühstück jemanden getroffen, der hat mir gesagt, dass sein, also es war ein anderer Läufer und der hat gemeint, ja, also sein Teampartner, mit dem er eigentlich starten wollte, hat am 1. Tag verschlafen und ist gar nicht an den Start gekommen. Das ist halt richtig hart, wenn du einfach darauf hin trainierst und dann die Person nicht da ist. Ja. Ne? Aber es kann natürlich einfach passieren oder es kann natürlich auch passieren, dass dein Teampartner stürzt oder sich verletzt oder sonst irgendwas ist, wo der halt quasi sagt, jetzt laufe ich nicht weiter und dann ist es für dich einfach vorbei. Und deswegen ist natürlich das auch die Challenge, dass man immer wieder auf den anderen hört oder so versucht, füreinander da zu sein. Ja. Und das Team war auf jeden Fall lustig, weil dessen Partner nicht aufgetaucht hat, hat dann quasi über die Teambörse einen neuen Partner gefunden. Und die saßen uns dann beim Frühstück gegenüber und die hätten nicht unterschiedlicher sein können. Der eine hatte so einen Teller voll mit Speck und Eiern und der andere hatte so einen Teller voll mit Carbs. Und der eine kam quasi pünktlich zum Frühstück und der andere kam halt so, ja, servus, habe gerade noch so, sprich gerade so aus dem Bett raus. Aber das war auch voll schön, weil die habe ich irgendwie 2-3 Tage später dann auch wieder gesehen und da sind die total eng geworden miteinander, auch jetzt, also, und hatten, glaube ich, auch total viel Spaß miteinander, obwohl die so unterschiedlich waren und haben es, glaube ich, dann auch eben über den Tag geschafft, einfach, ja, sich zu connecten oder halt quasi so Gemeinsamkeiten zu finden, die man vielleicht auf den ersten Blick quasi gar nicht so sieht.
Es schweißt halt dann halt auch schon zusammen, ne? Wenn man zusammen, ja, ich sag mal, auch mal schwere Momente hat oder einfach mal Zeit hat, um sich zu unterhalten. Man lernt sich ja dann doch recht gut kennen, wenn man miteinander läuft, ne? Wie du sagtest, wenn die Ida zwischendurch mal einen Hänger hatte oder du einen Hänger hattest, und man sich dann aufbauen kann, ja. das macht natürlich auch schon mal was, ne? Für die Bindung, die man da aufbauen kann.
Auf jeden Fall. Also, ich hatte dann in der Mitte vom Tag, ich glaube, das war so am 5. Tag oder 6. Tag, da ging es mir körperlich gar nicht gut. Da hatte ich Magenprobleme, konnte nicht schlafen durch die Anspannung und das ist natürlich für den Körper einfach total crazy, was der da leisten muss.
Ja, 277 Kilometer, 16.000 Höhenmeter in 8 Tagen, das ist ja. Das ist ordentlich.
Ja, und dass der Körper da halt irgendwann mal sagt, Servus, was machst denn du da gerade?
Ja. Können wir jetzt aufhören?
Und normalerweise ernährst du dich nicht nur von Nudeln und Gels. Kannst du das bitte mal verändern? ist ja irgendwie klar. Aber da war es dann auf jeden Fall so, dass an dem Tag, die waren ja auch immer so früh, also es war ja teilweise um 5.30 Uhr oder 6 Uhr, also super, für meine Verhältnisse super duper früh, an den Start gegangen. Und da war es dann auch so, dass die Ida mich gesehen hat und so, oh, die hat echt so mich nur in den Arm genommen und ich habe zu ihr gesagt, Ida, mir geht's heute so schlecht. Ich glaube, ich kann heute nicht reden und ich muss da einfach durch. Und an dem Tag war es auch so, dass es sehr nebelig war und das hat mir ganz gut geholfen, dass ich wie in so einem Tunnel war. Also ich bin da wirklich gestartet und war nur noch in einem Tunnel und die Ida ist diejenige gewesen, die mich da wirklich nach vorne gezogen hat und die einfach weitergemacht hat und die hat dann auch an der ersten Verpflegungsstation zu meinem Mann gesagt, oh, die Suse, die kommt heute nicht ins Ziel. Also, und das habe ich nicht gehört und ich zum Glück nicht. Aber weil ich mich da wirklich richtig quälen musste. Und es war dann aber so, dass es mir von Schritt zu Schritt besser ging. Also es ging mir am Start richtig schlecht. Und als ich dann ins Ziel gekommen bin an dem 6. Tag, hatte ich das Schlimmste eigentlich überwunden. Und also es war dann eben, und es war auch so ein Moment, der dann, glaube ich, ganz viel dann auch wieder gelöst hat, dass ich wusste, okay, ich habe jetzt das Schlimmste überwunden und es sind jetzt noch 2 Tage. Und an den 2 Tagen geht's eigentlich nur noch darum, Spaß zu haben und ins Ziel zu kommen und darum, dass wir beide uns nicht verletzen und darum, dass wir beide gemeinsam ins Ziel kommen, weil sonst bringen einem natürlich die ersten 6 Tage Quälerei überhaupt nichts, ne?
Ja, stimmt.
Und genau, und der 7. Tag war dann genau mein Tag. Da hat's geregnet und es war kalt. Und das war, also es ist eigentlich wirklich was ich mittlerweile gewohnt bin und mir ging's körperlich auch wieder viel besser. Und so haben wir uns da dann quasi durchgewurschtelt irgendwie und sind da dann am vorletzten Tag hatten wir da dann also nochmal viel Spaß und am letzten Tag war es dann einfach so greifbar auf einmal und es war einfach total abgefahren. Und da wurden wir dann nochmal von einem Hund irgendwie attackiert, kurz vorm Ziel. Und das Schönste war dann eigentlich, dass meine Eltern da am Streckenrand standen. Weiß ich nicht, vielleicht so 10 Kilometer vorm Ziel. Und ich habe das einfach nicht gewusst. Und mir ist wirklich so... mein Herz hat wirklich so einen Sprung gemacht und ja, wir wussten, wir laufen das jetzt zu Ende und dann gewinnen wir das Ding. Und es war auf jeden Fall ein Riesenmoment der Freude, als wir da über die Ziellinie laufen durften gemeinsam. Und ja, irgendwie klar wurde, das Ding ist jetzt in der Tasche. Und ja, es hat einfach total viel Spaß gemacht. Genau, und der Ida, ihre Eltern waren dann auch noch da und es gab abends eine ganz coole Finisher-Party und man hat ja dann auch danach ganz viel Zeit, sich wieder zu regenerieren und zu erholen. Aber das war auf jeden Fall ein super Highlight.
Das klingt auf jeden Fall danach und an der Stelle auch nochmal Gratulation. Ihr habt ja vom ersten Tag dieses Finisher-Shirt bekommen, dieses Leader-Shirt und nicht mehr abgegeben, ne?
Genau.
Das habt ihr dann lieb gewonnen gehabt.
Ja, genau. Also voll, das haben wir dann, es war auch lustig, weil ich hatte halt natürlich eine Tasche gepackt und hatte mir halt für jeden Tag versucht, ein T-Shirt zurechtzulegen, damit ich nicht so viel waschen muss. Und ich habe die T-Shirts einfach nicht gebraucht und das war irgendwie cool. Also wir mussten nicht das T-Shirt 8 Tage, das gleiche mussten wir nicht tragen, keine Angst, es war zu heftig. Nee, wir haben dann jeden Abend ein neues T-Shirt gekriegt. Da gibt's dann immer so eine kleine Pasta-Party abends und eine kleine ist gut, das sind ja einfach super viele Läufer. Und dann gibt's da auch quasi immer eine Siegerehrung und dann werden die Sieger auf die Bühne geholt und es gibt so einen Champion-Song, wo man dann so singt und tanzt. Also es ist schon auch eine Tarfamilie irgendwie. Also es ist schon ein super schönes Event und ja, da ist man dann auf jeden Fall auch wieder bei dem, was ich gerade vorhin gesagt habe, es ist natürlich leicht, da vorne mitzulaufen und da dann am Tag 4 bis 5 Stunden auf dem Bein zu sein, dann zum Physio zu gehen und sich abends irgendwie ins Bett zu legen und am nächsten Tag quasi wieder weiterzumachen. Aber es gab ja auch Läufer und Läuferinnen, die zum Beispiel in dem, es gibt so ja so eine
Sammelunterkunft, ganz, ne?
Sammelunterkunft, ja. Genau. Total verrückt, dass die da dann auf einer Isomatte schlafen 8 Tage und ja, die man dann auch sieht, wenn man halt gerade frisch geduscht von der Physio wegläuft, die da gerade erst ins Ziel kommen, ne? Mhm. Und das ist natürlich dann was anderes, ob man 4 Stunden auf dem Bein ist oder 10. Dann hat man natürlich auch eine ganz andere Zeit wieder für die Regeneration oder für die Zeit danach.
Ja.
Und da, also vor denen habe ich auf jeden Fall richtig, richtig viel Respekt, weil man die Zeit dazwischen natürlich versucht, so effektiv wie möglich irgendwie zu nutzen, um sich dann eben wieder bestmöglich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Genau. Aber das war sau cool, was ich da so busy fand, was so die Berichterstattung anging. Im Nachhinein war das auch wieder so ein Männer-Frauen-Ding vielleicht, ich weiß es nicht. Wir haben das eigentlich von Anfang bis Ende ziemlich durchgezogen und ziemlich gerockt.
Ja.
Und über die Männer wurde halt so berichtet, so ja, die dominieren das Starterfeld oder die sind so einfach auch so starke Begrifflichkeiten gewählt und bei uns hatte ich dann manchmal so das Gefühl, ja, es wird halt darüber berichtet, dass ich wieder gestürzt bin.
So. Na super.
Und das tat mir dann auch so leid, weil ich meine, ich habe halt irgendwie gern den Boden geküsst, um zu gucken, ob der wirklich noch so hart ist, wie er aussieht. Aber wir sind ja dann, wir sind ja trotzdem genauso dominierend quasi da gewesen.
Ja, ja.
Und das war schon was, wo ich so im Nachhinein auch so dachte, es ist eigentlich schade oder eben auch, ja, das, dass wir quasi so als die jungen Unerfahrenen quasi auch so, also ich glaube, wir wurden sehr unterschätzt am Anfang.
Absolut, ja. Hört sich schwer danach an.
Also mir ging es nicht ganz so, weil ich, weiß ich nicht, dann, ich war da ja, glaube ich, 31. Deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn sie sich bin jung. Aber das ist natürlich, ich habe mich halt manchmal so gefragt, wenn jetzt mein Teampartner oder meine Teampartnerin ein Partner gewesen wäre, ob zu dem auch gesagt worden wäre, ich glaube, du bist zu unerfahren oder ich glaube, du du mutest dir da zu viel zu oder schaffst du das oder überhaupt oder schafft es dein Körper? Also ich würde sagen, die Ida war auch nicht mehr die allerjüngste. Klar, die war trotzdem, ich glaube, jetzt weiß ich nicht, ob die jüngste Talläuf-Siegerin, wahrscheinlich war sie das trotzdem. Die war natürlich auch knackig jung und natürlich muss man da auch überlegen, was man kann, was der Körper kann und was nicht. Aber ich glaube, die ist auch sehr erfahren und kann ihren Körper auch sehr gut einschätzen. Und ich frage eher da dann halt so, würde man einen Mitte-20-Jährigen dem das auch so unterstellen? Also das war schon sowas, was mich dann manchmal auch beschäftigt hat oder die da auch. Und ja, das ist, glaube ich, in dem Moment eher so ein bisschen fehl am Platz, weil das einen natürlich als Läuferin dann nicht nach vorne pusht, sondern einen dann vielleicht auch in so Momenten, wo man mit sich struggelt oder so eher triggert, dass man da dann eher an sich selber zweifelt anstelle von, dass man denkt, yes, hier bin ich.
Absolut unbegründet, wenn man sich die Leistung anguckt, das ist phänomenal. Ich meine, man wird nicht umsonst erstes Frauenteam, ne? Auf jeden Fall. Also vielleicht, mir kam gerade so der Gedanke, wenn ihr das Ganze vielleicht ein bisschen ernst genommen hättet und nicht so viel Spaß gehabt hättet auf der Strecke, sondern einfach mal ein bisschen grimmig und angriffslustig geguckt, vielleicht hätte man euch dann ernst genommen.
Ja.
Ist natürlich nur Spaß, aber.
Nee, auf jeden Fall. Also ich werde mir werd mich jetzt in Zukunft tätowieren lassen. Ja. Drehen Tattoo, immer ein bisschen gucken. nee, und ich meine andererseits, klar, ich bin, glaube ich, schon auch jemand, der viele Sachen mit Humor nimmt und der dann, weiß ich nicht, vielleicht auch dann manchmal bei Interviews im Ziel halt quasi lachend erzählt hat, dass er gestürzt ist. Und natürlich bin ich dann auch selber schuld, wenn das quasi das ist, was berichtet wird. Und weiß ich nicht, natürlich ist meine Art dann vielleicht auch, ich bin nicht so die verbissene Läuferin.
Ich glaube, das kam so ein wenig raus in der
Geschichte. Genau, und natürlich ist es dann, liegt es vielleicht natürlich dann auch daran.
Also den guten Männersport hast du nicht ernst genommen und deswegen.
Genau.
Ja, das ist wieder so eine Sache. Wir hatten es ja am Anfang und du hast es jetzt auch schon wieder erwähnt. Warum kann man einfach, also die Leistung ist phänomenal. Selbst wenn man den Vergleich macht, Männer, Frauen, ne? Selbst wenn man euch ins Verhältnis setzt zu allen anderen Männern-Teams, das ist, also ich wäre nicht so schnell, ich kenne ganz wenige, die so schnell wären, egal welches Geschlecht. Und dass man dann da einfach nicht drüber berichtet, weil es ja nur die ersten tatsächlich, die schnellen Männer, die starken Superläufer da wichtig sind, angeblich. Das sind so Sachen, die ich absolut nicht verstehen kann. Weil man nimmt sich ja auch in der Berichterstattung einfach sehr viel Geschichten, die man sich nimmt und sehr viel Leistung, die nicht respektiert wird, die dann einfach untergeht. Und ich kann das immer nur so aus der dritten Perspektive, weil ich ja nun mal ein Mann bin und wir sehr repräsentiert sind in den Medien mit allen möglichen Leistungen. Aber wenn du dann vielleicht als Frau so Berichterstattung verfolgst und du dann merkst, ja, scheinbar können wir Frauen das gar nicht, weil wir werden ja nicht beachtet. Ist das so ein Ding, was vielleicht zwischendurch mal, ja, was dir die Laune vermiest, vielleicht so ein bisschen? Kann ich mir bei dir jetzt gerade schlecht vorstellen, dass du schlechte Laune hast, sag mal.
das eigentlich nicht. Ich sehe es schon auch manchmal dazu als Chance oder auch als als Möglichkeit, dass man einfach den Bereich noch viel mehr ausbauen kann und dass der einfach noch mal viel mehr Potenzial bietet. Mhm. Lass mir davon auf jeden Fall auch nicht die Laune vermiesen. Und finde es auch total schön, dass es Events gibt, auch jetzt im Trailrunning-Bereich, die quasi das Thema zum Beispiel auch immer mal wieder aufgreifen oder eben auch präsent machen. Und ich glaube einfach, dass sich Frauen da einfach überhaupt nicht verstecken müssen und einfach da auf jeden Fall auch voll ihre Berechtigung haben in sämtlicher Berichterstattung und so. Genau. Und es ist aber auch so, dass ich so sage, das ist für mich was, wo ich andere Frauen eben supporten will oder wo ich mich natürlich auch so frage, wo geht's für mich im Trailrunning-Bereich weiter? Der Tag ist gewonnen. Es gibt unendlich viele tolle Trail-Veranstaltungen und Events. Und letztes Jahr hat ja quasi davon fast nichts stattgefunden. Und da habe ich schon auch so für mich so entschlossen, dass halt vielleicht das auch ein Teil ist, wo ich quasi einfach nach wie vor nicht sehe, dass ich andere Frauen dazu inspiriere oder dazu motiviere. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, warum ich überhaupt zum Beispiel dann Instagram mache oder mich auf den sozialen Medien oder sowas zeige. Mhm. Und wenn ich da dann aber so Feedback bekomme von Frauen, die quasi sagen, ja, ich habe mir meine ersten Trailschuhe gekauft wegen dir und ich probiere das jetzt auch mal aus, weil ich wohne in den Bergen und habe es mich nie getraut. Oder dann macht mir das natürlich total viel Spaß. Oder das ist dann natürlich so ein bisschen das, wo mir am meisten zurückgibt. Oder irgendwie Freunde, die eine kleine Tochter haben und die dann zu der kleinen Tochter sagen, läufst du dann auch irgendwann mal so schnell wie die Suse? Das ist natürlich dann auch irgendwie was, das freut mich einfach, weil ich so denke, man kann es eigentlich immer nur dadurch verbessern, indem man es einfach versucht so vorzuleben und jeder darf das machen, wie er will. Also und wenn das dann manchmal auch supported oder gesehen wird, dann ist es umso schöner. Hm. Genau.
Das ist gut. Ich denke, da machst du auf jeden Fall einen guten Job mit der Motivationssache. Das ist, ja, denke ich, ist was ganz, ganz Wichtiges, dass man viele, viele verschiedene Läufer sieht, die gute Sachen machen und da bist du definitiv dabei, auch wenn ich jetzt gesagt habe, Läufer. Ne? Aber ich hoffe, du weißt und auch die Zuhörer wissen, was ich meine. Ich möchte, also ich für mich, ich sage das immer so einfach, ich möchte da gar nicht unterscheiden, weil du bringst eine Mega-Leistung auf den Trail und auch auf die Straße, wenn ich auf die Zeiten gucke, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wer du bist, wie groß du bist, ob du blonde Haare hast, ob du eine Frau bist. Also für mich persönlich ist das wurscht und du bist einfach furchtbar schnell, du bist furchtbar sympathisch in den sozialen Medien, jetzt auch, haben wir einmal telefoniert, ich glaube einmal, ja, geschrieben und getan und das ist einfach so eine positive Ausstrahlung, finde ich wunderbar. Bin ich froh, dass du die Einladung angenommen hast in meinen kleinen Podcast. Finde ich sehr toll. Ja, eine Frage hast du schon fast. Ich habe mir noch mal drei Fragen für den Abschluss noch mal rausgeschrieben. Eine hast du vielleicht schon angeschnitten. Meine Frage, wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das? Ich habe schon so eine Ahnung, aber
Also ich glaube, da wäre es auf jeden Fall das, dass ich mir wünschen würde, dass einfach die Berichterstattung bei Männern und Frauen einfach gleich gesetzt wird. Das finde ich, sollte man auf jeden Fall ändern und dass man den Fokus einfach auch viel stärker auf Frauen macht. Das wäre, glaube ich, mein größtes Anliegen, ja.
Mhm. Das war noch so eine Sache mit den Preisgeldern, ne? Das sind wir auch wieder bei der Bezahlung vom Preisgeld, das ja exorbitant höher ist bei den Männern in aller Regel.
Ja.
was auch wieder so ein Ding ist. Also da bin ich bei dir, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Also wir, sag ich jetzt, wir die Läuferszene. Ich meine, wir haben es ja alle in der Hand, grundsätzlich, ne?
Total.
Ne? Du kannst jetzt hier in dem Podcast davon berichten, wie toll das ist, als Frau zu laufen und andere Leute, hoffentlich andere Frauen noch mehr motivieren. Ich meine, du bist genau deswegen in den Podcast gekommen, weil du schon mindestens eine Frau motiviert hast, dir zu folgen. Und die gesagt hat, die muss man unbedingt mal hören. Die hat bestimmt ganz, ganz viele tolle Sachen zu erzählen. Die ist super inspirierend. Das heißt, der Anfang ist, denke ich, gemacht. Auf jeden Fall von der Seite. Finde ich eine gute Sache. Ja, zweite Frage habe ich noch. Worauf kannst du unterwegs beim Laufen auf keinesfalls verzichten?
Puh.
Die Uhr wird es schon mal nicht sein, schätze ich.
Also, ich glaube, es sind eigentlich die Schuhe. Also ich brauche Schuhe und ansonsten brauche ich nichts beim Laufen. Also wenn ich auch mich dran erinnere, wie ich quasi mit dem Laufen begonnen habe, habe ich ganz oft, bin ich im Schlabber-T-Shirt und der Leggings gelaufen und ich hatte halt Sportschuhe an quasi. Also ich finde, die Schuhe sind das Allerwichtigste. Und der Rest. Rest ist eigentlich mehr. Also man braucht nur Schuhe. Ja, Schuhe und gute Laune und raus.
Genau. Sehr schön. Gut. Wie motivierst du dich, wenn es beim Laufen mal schwer wird zwischendurch? Du hast ja beim Tar das eine oder andere Tal durchschritten, so oder so.
Ich glaube, also ich motiviere mich dadurch, dass ich einerseits natürlich mir manchmal dann Ziele setze, die können natürlich unheimlich motivierend sein, dass ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufe, dass ich eigentlich alles nur für mich selber mache. Also dass ich, ja, ich meine, es gibt eigentlich niemanden, den man also stolzer machen kann als sich selber, wenn man es quasi durchzieht. Das ist natürlich auch dann manchmal sowas, dass ich mich zum Beispiel dran erinnere, was ist das denn dann für ein Gefühl, wenn ich da durchs Ziel laufe und es geschafft habe? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn ich nachher heimkomme mit total kalten Fingern und da vom Regen durchweichten Hose, aber dann nach der warmen Dusche mich aufs Sofa legen kann und denken kann, cool, ich hab's geschafft und ich war heute draußen. Dass man es eigentlich am Ende für sich selber macht, das finde ich auch eine große Motivation.
Schön, schön. Da kann ich voll mitgehen. Es ist am Anfang immer schwer rauszugehen, aber wenn man dann müde und kalt und abgeschlagen zu Hause auf der Couch sitzt.
Total.
Das ist super. Das ist das beste Gefühl überhaupt.
Und also diesen inneren Schweinehund, den verliert man auch nicht, wenn man den Tag gewonnen hat. Den habe auch ich jeden Tag. Und das ist ganz normal, dass es auch mal einen Tag gibt, wo man sich nicht aufraffen kann oder sich schwer tut. Mein bester Tipp ist, entweder mit den Laufklamotten schon ins Bett gehen, damit man quasi morgens aufsteht und nicht mal die Frage oder die Qual der Wahl hat, ob man überhaupt laufen kann oder nicht. Oder, das ist jetzt auch super fürs Homeoffice, einfach morgens die Laufklamotten direkt anzuziehen, weil dann muss man sie wirklich auch nutzen, bevor man quasi wieder ins Bett geht. Und so kann man vielleicht die Motivation oder den Schweinehund quasi dann auch überwinden, dass man es schafft, rauszugehen.
Gerade im Homeoffice, ich meine, Jogginghosen trägt eh jeder, warum sollen es nicht auch echte Laufhosen sein, ne?
Eben. Also meine Wäsche besteht momentan aus Laufklamotten eigentlich. Laufklamotten und Jogginghose.
Ja, das stimmt. Ich stand die Tage auch in der Waschküche. Ich musste jetzt dann doch mal in die Firma tageweise und hab dann da eine Hose gesehen, mir gedacht, das ist eine Hose zum Rausgehen, zum Untermenschen gehen. Hm. Die lag da schon lange nicht mehr.
Ja, voll. Total. Ja, also ich habe das Glück, dass ich eben selbstständig bin und mit der Agentur Hagelauer von überall aus der Welt arbeiten kann und letztes Jahr noch ein Startup gegründet habe, das heißt Heimladen, da geht es um Elektromobilität, aber auch da ist es so, dass natürlich momentan ja die Kleiderwahl einem unheimlich viele Freiheiten gibt, weil selbst wenn man mal ein Zoom-Meeting hat, dann sieht der Gegenüber ja zum Glück oft nur den oberen Teil und die Laufhose kann anbleiben. So.
Ja, gut, gut. Ja, ja, das ist schon Luxus. Manche tragen, glaube ich, auch gar keine Hose beim Zoom-Meeting.
Ach, das ist okay.
Wenn man nicht aufsteht und zur Tür geht, ja.
Genau.
Gut, gut. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, das hat mich sehr gefreut.
Mich ebenfalls. Ich würde dir noch die letzten Worte quasi überlassen in diesem Podcast, wenn du noch was loswerden möchtest, noch erzählen möchtest, wie man dir folgen kann, wie man sich von dir motivieren lassen kann zum Beispiel, dann ist das jetzt die Chance.
Okay, ja, also ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram unter RunTheWorldSuse. Und ansonsten in den Bergen hoffentlich ganz bald wieder und auf den Trails. Und bleibt alle geschmeidig und bleibt fleißig am Laufen auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann vielen Dank, Suse, und habt noch einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.
Danke, tschüss.
Ciao.